Ja, liebe ampulsierende Gemeinde, vorweg erstmal vielen Dank für das freundliche Willkommen. Herzliche Grüße aus der Bundesgeschäftsführung, der ich nicht mehr angehöre, weil die mal verkleinert wurde. Aber die Grüße kommen hoffentlich genauso gut an. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ich finde, dass ich für mein Alter recht gut mit Computern klarkomme. Ich kenne mich da ganz gut aus. Mir muss man zum Beispiel nicht erklären, dass das Internet nie leer wird, auch wenn alle Menschen darunter laden ständig. Und ich habe auch das große Glück, nach vielen Jahren ein Betriebssystem gefunden hat, was nicht den Ton hat, den wir eben gehört haben, was wirklich einfach nur funktioniert. Also das läuft alles gut. Ein Problem gibt's bei mir, wenn es um Netzwerke geht. Da steige ich aus. Mit Servern und IP-Adressen, statische und dynamische und mit irgendwelchen Gateways und was weiß ich alles. Wir mussten da jetzt erstmal wieder umstellen in Elstal und ich brauche da Hilfe. Und ich brauche jemanden, der es mir einfach sagt. Also wenn mir jemand erklärt, wie das Ganze technisch funktioniert und so wie Lexikonartikel und so mir versucht, das beizubringen, das funktioniert bei mir nicht. Ich brauche jemanden, der mir das so erklärt, dass ich für mich mit dem, was ich davon brauche, für mein Leben, für meine Arbeit klarkomme. Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist mir dabei völlig egal, muss ich sagen, ob mir das jemand so erklärt, na, ich erkläre es mal so, dass Jo das versteht, ob das stimmt zwar nicht alles fachlich so, aber er kann dann damit leben. Mir ist völlig egal, ob das alles fachlich korrekt ist oder nicht. Ich muss damit leben und arbeiten können, darauf kommt es an. Und ich glaube, wenn ich meinen brandenburgischen Nachbarn das Evangelium erklären möchte, läuft das gar nicht so viel anders. Ich kann mir natürlich einfach sagen, naja, sag's einfach. Ich weiß ja, was theologisch richtig ist. Dann würde ich Ihnen erzählen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich würde Ihnen erzählen von Kreuz. Ich würde Ihnen erzählen von Vergebung, von dem Heil, das Gott schenkt, vom ewigen Leben. Ich würde Ihnen ganz viele richtige Dinge sagen. Ob die das aber verstehen würden, das bezweifle ich. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Römerbrief einen ganz wichtigen Satz darüber, wie der Weg, also wie Menschen auf den Weg des Glaubens kommen. In Römer 10, Vers 17 schreibt er, der Glaube kommt aus dem Hören. Und dabei geht es nicht um das, was wobei einem Hörgeräte Akustiker helfen können. Der Glaube kommt aus dem Hören. Luther hat an dieser Stelle übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung, aus der Botschaft, wie es in anderen Bibeln steht. Das ist auch alles richtig. Aber zunächst einmal bedeutet das Wort einfach nur hören. Und das Gehörte ist manchmal was völlig anderes als das Gesagte. Das erleben wir auch so im Alltag, wenn wir mit Leuten reden. Man sagt was und wieso reagiert der denn so? Und beim Evangelium ist es gar nicht so viel anders. Konkret geht es um die Frage, ob ein Mensch das Evangelium wirklich als gute Nachricht für sich hört. Ja, darauf kommt es an. Und das, was wir sagen, muss dazu passen, was ein Mensch hören, verstehen, in sein Leben integrieren kann. Bei allem, was ich jetzt gleich sagen werde, wird es euch so gehen, wie es mir am Freitagabend ging, als ich Tobias Feig zuhörte, dass ich dachte, oh, irgendwie muss Gott ihm das auch gesagt haben, was er mir gesagt hat. Also vieles wird sich doppeln und die, die das jetzt so ähnlich hören, die dürfen sich also ihrer Sache umso gewisser sein und die anderen werden einbezogen in das, was wir da gehört haben. Es geht immer darum, ob ein Mensch die gute Nachricht wirklich für sich und sein Leben als gute Nachricht verstehen kann. Das Gesagte kann dabei 100-mal theologisch richtig sein und toll formuliert sein. Was wird gehört? Darum geht's. Hat mein Gegenüber eine Chance, das als gute Nachricht zu verstehen? Als etwas, wovon Luther sagte, davon man singet, saget und fröhlich ist. Kommt das rüber? Ist völlig klar, ohne Heiligen Geist geht da gar nichts. Aber klar ist auch, dass die Menschen das Evangelium als gute Nachricht, als frohe Botschaft erfahren, das ist etwas, was ja wofür man Übersetzer braucht, so wie mit einem Boot, wenn man von einem Ufer zum anderen übersetzt. Wir brauchen Übersetzerinnen und Übersetzer des Evangeliums. Und darin ist Paulus selbst für mich ein Meister, wirklich. Er hat sich keine Eine-für-alle-Predigt ausgedacht und die überall genau gleich gehalten. Er fragt sich immer und wieder genau diese Frage, wie kann ich das Evangelium so sagen, dass die es verstehen? Und dabei ist Paulus einerseits wirklich knallhart, wenn es um den Inhalt des Evangeliums geht. Da, wo Leute daran etwas drehen und wo aus dem Evangelium etwas wird, was gesetzlich ist, was Menschen unfrei macht, da reagiert er richtig aggressiv. Da kann er Leute nach allen Regeln der Kunst auch regelrecht verfluchen. Könnt ihr mal nachlesen am Anfang des Galaterbriefes. Aber wenn es darum geht, das Evangelium verständlich zu machen, dann geht Paulus bis an seine Grenzen. Wollt ihr eine Kostprobe hören? Ich lese euch einmal die Predigt, die Paulus philosophisch gebildeten Leuten in Athen gehalten hat, aus Apostelgeschichte 17 ab Vers 22. Die dürfte gleich auch hier hinter mir erscheinen an der Wand. Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann: Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr ungewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Dem unbekannten Gott«. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, diese Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns fern ist. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art. Wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richten hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckte. Amen. Das soll eine evangelistische Predigt sein? Jetzt mal im Ernst. Da fehlt doch was. Ja, streng genommen, da fehlt doch fast alles, was wirklich wichtig ist, oder? Kreuz, Gnade, Liebe Gottes, Sünde, Schuld, was wir ja eigentlich, können wir ja kaum das Evangelium sagen, ohne das irgendwie zu nennen und so, das fehlt da alles. Und auch der Name von Jesus fehlt. Stattdessen redet er da von einem Mann, den Gott dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Ein Mann, der einmal alle Menschen gerecht richten wird. Was meint ihr, wenn so die Regios im Dienstbereich Mission solche evangelistischen Predigten halten würden, was ich da für Echos bekommen würde? So eine Predigt, wie Paulus sie gehalten hat. Toll, genau, die sind auf den Kern gekommen. Wie konnte es dazu kommen? Nur so viel. Paulus hat da in Athen viele Götzenbilder gesehen. Er ist über den Marktplatz gegangen und hat sich das angeguckt und hat nicht nur den Kopf geschüttelt. Nein, es hat ihn berührt. So berührt, dass er richtig zornig wurde. Er konnte das einfach nicht ertragen. Und dann hat er gepredigt in der Synagoge und auch auf dem Marktplatz. Naja, und dabei ist er dann so an Vertreter von zwei verschiedenen Philosophenschulen geraten. Und die haben sich richtig mit ihm angelegt. Und die hatten auch wirklich keine gute Meinung über Paulus. Die haben ihn verunglimpft als Schwätzer, wörtlich als Körnerpicker. Also so einer, der immer so die Krümel, die dann so auf dem Boden landen von den wirklich weisen Leuten, der diese pickt und sich davon ernährt. Das ist jemand, das ist so, als würde jemand zu uns sagen, hey, du bist wie eine Nachttischlampe. Kein großes Licht. Ich finde das schon beachtlich, dass Paulus jetzt an dieser Stelle nicht einfach die Kränkung ernster nimmt als das, was die Leute da sagen. Das könnte er machen. Er könnte sagen, na gut, dann eben nicht, dann gehe ich eben. Könnte sich den Staub von den Füßen schütteln. Oder er könnte eine richtige Gegenattacke reiten. Das könnte Paulus, wenn er wollte. Aber das macht er nicht. Paulus reagiert für mich ungewöhnlich offen und positiv auf diese Kränkungen, auf diese Herausforderungen, denen er da begegnet. Er spricht von dem, was die zuhörenden Leute prägt. Er spricht von dem, was die glauben, was ihren Alltag bestimmt, was dazu geführt hat, dass da überall diese Götzenbilder rumstehen. Und er knüpft aber an bei einem Altar, bei diesem einen Altar für den unbekannten Gott. Der wurde wohl zur Sicherheit errichtet. Wer weiß, vielleicht vergisst man Gott und dann ist er sauer auf einen und lieber machen wir auch sowas, dann ist er auch zufrieden. Und dann begegnet er den Leuten so, wie ich das auch gerne tun möchte, muss ich sagen. Er sagt ihnen als erstes, ich sehe, ihr meint es wirklich ernst. Ich sehe, ihr meint es wirklich ernst. Meine Nachbarn meinen es auch wirklich ernst. Die ticken völlig anders als ich und glauben völlig anders als ich. Die meinen es aber wirklich ernst. Und dann greift er ihr Weltbild auf. Ihre Kultur. Er hat keinerlei Berührungsängste damit. Ja, er kennt sogar ihre großen Dichter. Den großen Dichter Arad zum Beispiel. Der formuliert diese Ahnung, die wir da in dem Predigtext wiederfinden. Die Ahnung, dass Gott in jeden Menschen etwas von sich selbst hineingelegt hat. Und selbst den Gedanken der Gottesverwandtschaft greift er damit auf. Und er sagt letztlich damit, ey, wir Menschen, wir haben alle eine Antenne für Gott. Glaubst du das auch? Er lockt seine Hörer regelrecht, Gott zu suchen und sagt ihnen gleichzeitig, egal wie weit ihr noch von ihm weg seid bei eurer Suche, Gott ist euch ganz nahe. Egal wie weit ihr noch weg seid, Gott ist euch ganz nahe. Das glauben die Philosophen auch, allerdings eher so im Sinne von einem ja göttlichen Weltgeist, ja, den, an dem der Mensch teilhat irgendwie. Paulus redet aber nicht von etwas, von einem Weltgeist oder so, er redet von jemandem, von dem einen, der alles geschaffen hat, der alles durchdringt und der die Nähe zu uns sucht. Was für ein Gott! Mich fasziniert und ermutigt diese Art von Paulus. Er will es seinen Gegenüber nicht unnötig schwer machen. Er will nicht so die Retourkutsche ihnen entgegenfahren, die sie ihm eigentlich ja dahingestellt haben. Ja. So möchte ich Leuten auch begegnen und gleichzeitig redet Paulus ihnen dabei überhaupt nicht nach dem Mund. Gar nicht. Er widerspricht. Er widerspricht ihren Vorstellungen. Als er schließlich von der Auferstehung spricht, ist das für einige zu viel. Die einen lachen sich kaputt darüber und die anderen sagen, ja, darüber wollen wir dann irgendwann nochmal mehr hören. Manche sehen die ganze Rede auch als Polemik an. So, dass so ein christliches Kräftemessen mit der Philosophie, wer da wohl als Sieger hervorgeht und sowas alles. Ich lese den Text anders. Ist sicher auch mit da drin, aber ich sehe es so als Ermutigung, wo immer möglich, da anzuknüpfen, wo die Menschen stehen, mit ihrem Glauben, mit ihrem Alltag und gleichzeitig sich auch nicht davor zurückzuscheuen, anzuecken. Ganz nüchtern wird festgestellt, dass nur ein ganz paar Menschen zum Glauben kommen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir kennen, glaube ich. So sehr wir uns auf die Menschen einlassen, das ist keine Erfolgsmasche. Das ist kein Trick. Das ist eine Haltung. Eine Haltung. Sag's einfach. Mach es den Leuten nicht unnötig schwer. Sag es ihnen so, dass sie wenigstens eine Chance haben, das als gute Nachricht für ihr Leben zu hören, was sie von dir hören. Das ist eine Ermutigung, nicht nur immer wieder neue Worte, neue Bilder, neue Gedanken, neue Vergleiche zu finden. Ist keine Erlaubnis, das ist eine Aufforderung, das so zu machen. Selbst dann wird es oft genug noch so sein, dass wir auch Widerspruch ernten und dass Leute das als anstößig empfinden, was wir ihnen erzählen. Paulus selbst weiß das und er merkt es immer wieder. Zum Beispiel, wenn er vom Kreuz spricht, dann sagt er, das ist einfach so. Für die einen ist das einfach nur dumm und töricht. Und für die anderen ist es einfach nur ärgerlich, skandalös. Und er könnte sagen, ja, ist eben so, ne? Botschaft vom Kreuz kommt nicht gut an, ist halt Welt und so. Und trotzdem versucht er zu erklären, was das Kreuz bedeutet. Das fasziniert mich an ihm. Bei Leuten mit jüdischem Background, da spricht er vom Opfertod, der da an diesem Kreuz geschehen ist, für unsere Sünden. Und die kannten das mit dem Sündenbock, der dann in die Wüste gejagt wird und sagt, Jesus ist so wie dieser Sündenbock, der nimmt alle eure Schuld auf sich und zwar ein für alle Mal. Das müsst ihr nicht immer wieder holen. Wir brauchen keine neuen Opfer mehr. Damit konnte Paulus bei den nichtjüdischen Menschen in Korinth oder in Athen oder sonst wo aber überhaupt nicht landen. Damit konnten die überhaupt nichts anfangen. Und Paulus überlegt sich, das mit dem Opfertod, das geht nicht, das verstehen die nicht. Wie erkläre ich ihnen das bloß? Und dann geht er da wieder über den Marktplatz. Wie erkläre ich ihnen das bloß? Und dann sieht er, ach, die Sklavenhändler da. Genau. Genau, so ist es doch. Das ist so, wie wenn jemand einen Sklaven freikauft und dann in die Freiheit entlässt. Das ist das, was das Kreuz bewirkt. Und genauso schreibt er es dann an die Korinther. 1. Korinther 6 und 7 nachzulesen. Ihr seid teuer erkauft, schreibt er da. Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt zu ihm. Lasst euch nicht wieder versklaven unter Menschen. An die Kolosser schreibt er es wieder auf eine ganz andere Weise, was das Kreuz bedeutet. Nichts von Opfertod und Sühneopfer und so. Das verstehen die da auch anscheinend nicht. Diesmal wählt er eine ganz unglaubliche Situation vor Gericht. Er sagt, das, was das Kreuz bewirkt, das ist so, als wenn der Richter den Schuldschein nimmt und vor den Augen aller zerreißt und sagt, erledigt, du bist frei. Nachzulesen im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Egal welches Bild, egal welcher Vergleich, welche Vorstellung, es geht immer um Befreiung. Es geht um Befreiung und um das gute Leben in Freiheit, was möglich wird durch Christus, um die Freiheit eines Christenmenschen. Und das sagt Paulus dem einen so und dem anderen so. Für mich eine große Ermutigung. Macht das doch auch so. Klebt nicht an euren vorformulierten Formulierungen. Klebt nicht an allem, was euch theologisch etwas sagt und womit ihr etwas anfangen könnt. Versucht es zu übersetzen hin zu dem anderen. Um in so einer Freiheit wie Paulus über das Evangelium sprechen zu können, da braucht es schon eine wirkliche innere Klarheit. Paulus kann nur so weit an die Grenzen gehen da in Athen, weil er selbst erfüllt ist von dem, wovon er redet. Es ist richtig ein Teil von ihm selbst geworden. Mein Evangelium, so nennt Paulus das gleich dreimal im Römerbrief. Mein Evangelium, obwohl er weiß, es ist das Evangelium Gottes und das gehört ihm nicht. Aber es ist sein Evangelium, die Art, wie er diese Botschaft weitersagt. Und ja, es ist ja auch so, es gibt nur ein Evangelium, aber vier Evangelien. Weil Matthäus, Markus, Lukas, Johannes das auf ihre Art und Weise, mit ihren Akzenten, auch im Blick auf ihr Gegenüber. Lukas schreibt ein ganzes Evangelium und noch die Apostelgeschichte für einen Menschen, für den Theophilus, damit die das verstehen können. Ein Evangelium, viele Evangelien. Ich finde das wichtig, sich ganz auf die Leute einzulassen und zu wissen, wie sie leben, was sie lieben und wie sie ticken und was ja ihr Leben bisher ausmacht. Weil Paulus das kann, muss er auch nicht darauf warten, bis die Fragen der Leute zu dem passen, was er sich innerlich 100% richtig zurechtgelegt hat. Darauf muss er nicht warten. Ich fürchte, das ist heute manchmal anders. Ja, keine Gelegenheit, über das Evangelium zu sprechen. Ja, was hast du denn zu bieten? Wird jemals nach dem fragen, was du dir zurechtgelegt hast? Apropos, da hat mich doch mal jemand gefragt, sag mir doch mal hier und jetzt, in einem Satz, was ist deine Hoffnung? Als mich diese Frage erwischte, war ich innerlich überhaupt nicht darauf eingestellt. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen weiter ausholen und theologisch richtig antworten. Aber dazu hatte ich gar keine Zeit. Und spontan fiel mir nur ein, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, das ist meine Hoffnung. Das war theologisch nicht sehr brillant. Ich war überhaupt nicht stolz darauf. Ich war damit unzufrieden. Aber als ich drüber nachdenkte und dann anfing zu erzählen, was mir dieser Satz bedeutet, da habe ich gemerkt, dass es mir leicht fällt, damit das zu transportieren, was mein Leben ausmacht und wie ich das Evangelium verstehe. Und was nicht nur meine Hoffnung ist, sondern auch, was meinen Glauben beschreibt. Wir sind nicht allein in einer schlimmen und gottlosen Welt, weil diese Welt eben nicht gottlos ist. Wir sind nicht allein, weil Gott seine Füße auf diesem Planeten gestellt hat. Er ist in Jesus Christus einer von uns geworden, hat das Leben mit uns geteilt. Alles, von Windeln angefangen bis hin zu einem Tod, ja, als Opfer von Gewalt und Willkür. Wir sind nicht allein. Er hat versprochen, an jedem Tag bei uns zu sein. Und darum sind wir nicht allein mit nichts, was unser Leben ausmacht. Wir sind nicht allein mit allem, was uns beschäftigt. Wir sind nicht allein mit unserer Freude und mit unserem Glück. Wir sind nicht allein mit unseren Fragen und mit unserem Zweifel. Wir sind nicht allein mit unserer Angst. Wir sind nicht allein mit den vielen schlimmen Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen und uns ja förmlich vom Stuhl wegspülen. Wenn man das alles ernst nimmt und sich zu Herzen nimmt, wer soll das ertragen? Wir sind nicht allein, weil Gott seine Herrschaft aufrichtet, jetzt schon. Ein Reich der Liebe und der Freiheit, das damit beginnt, dass Menschen jetzt schon anfangen, mit Jesus den Weg der Liebe zu gehen. Wir sind nicht allein, nicht einmal in unserem Leid. Ja, und auch nicht mit der Frage und mit dem Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Nicht mal damit sind wir allein. Jesus kennt auch das und teilt auch das mit uns. Wir sind nicht allein mit unserem Versagen und unserer Schuld. Niemand hat mehr Liebe als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt, hat Jesus gesagt. Gesagt, getan. Das bedeutet, Gott geht für uns in den Tod. Dafür steht das Kreuz. Gott geht für uns in den Tod, so sehr liebt er uns, dich und auch mich. Weil Gott in seinem Wesen Liebe ist. Ich glaube, das vor allem ist mein Evangelium. Gott ist in seinem Wesen Liebe. Er liebt nicht nur, und das ist nicht eine Eigenschaft neben vielen anderen, sondern er ist Liebe. Und ich darf frei sein und leben. Und wenn ich immer wieder versuche, mit Jesus auf diesem schmalen Weg der Liebe unterwegs zu sein, dann bin ich nicht allein dabei, an keinem Tag. Und ich kann immer wieder neu damit anfangen, wenn ich mich mal verlaufe oder stolpere. Das ist meine Hoffnung und meine Freude, das ist meine Stärke, mein Licht. Ich bin nicht allein im Leben und auch nicht im Sterben. Ich bin nicht allein mit dem Gefühl, dass ich auf dieser Erde nicht so ganz zu Hause bin. Ich bin nicht allein mit meiner Sehnsucht, dass es da einen Ort gibt, wo all das aufhört, was diese Erde auch schrecklich macht, so schön dieser Planet ist und so sehr ich mich darüber freuen kann. Aber wir sind nicht allein mit dieser Sehnsucht danach, dass da einer ist, der einmal alle Tränen trocknet. Dass es einmal eine Situation gibt, wo es kein Leid mehr gibt, kein Geschrei, keine Krankheit, kein Tod. Ich bin nicht allein mit diesem Wunsch nach einer neuen Welt Gottes, so wie er sie sich erdacht hat, wo das Schöne nicht immer wieder aufhört, wo jeder Augenblick prall gefüllt ist mit Sinnen und Freude, mit Leben. Mein Evangelium, wenn ich mich da so weiter mit beschäftige, dann merke ich, da fällt mir schon was ein. Zumindest für mich kann ich es so beschreiben. Und dann ist ja noch die Aufgabe, das für jemanden anders zu übersetzen. Aber es tut immer wieder gut, mir klarzumachen, was ist der Kern dessen, was mich durch und durch erfüllt. Und dazu möchte ich mich von Paulus ermutigen lassen, auch durch diese Predigt, die ich jetzt bewusst nicht so im Einzelnen analysiert habe, bei der mir vor allem wichtig ist, dass Paulus es so gemacht und so gesagt hat, um sich auf die Menschen einzulassen. Wir haben euch so Faltkarten vorbereitet. Eine bräuchte ich mal ganz schnell, um die hochzuhalten. Ihr werdet die in wenigen Sekunden auch in den Händen halten. Und bei dieser Faltkarte ist es auch so, dass da drinnen etwas steht, das war schon gedruckt, bevor Tobias Falks es hier so gesagt hat. Da könnt ihr einfach mal für euch aufschreiben, mein Evangelium, was ist der Kern dessen, was ich glaube und was mich durch und durch erfüllt? Sich damit zu beschäftigen allein, das lohnt sich schon. Vielleicht wollt und könnt ihr aber auch gleich weitermachen und wollt euch überlegen, wem will ich das eigentlich sagen? Nicht allen Menschen, sondern einem Menschen. Vielleicht fällt euch jemand ein. Und vielleicht fällt euch jemand ein, wo ihr da auch nochmal mehr Gedanken dazu bekommt, wie kann ich es diesem Menschen so sagen, dass er, dass sie das Evangelium wirklich als gute Nachricht für ein gutes Leben versteht. Gleich wenn die Musik spielt und diese Karten durchgereicht werden, dann müsst ihr sie noch nicht ausfüllen. Ihr könnt sie mit nach Hause nehmen. Aber ihr könnt sie wirklich auch als Erinnerung nehmen an diese Konferenz und die Gedanken, die hier im Mittelpunkt standen. Und auch als Ermutigung zum Gebet für die Leute, mit denen ihr das Evangelium gerne teilen möchtet. Denen ihr gerne zeigen möchtet, was ihr liebt. Denn darum geht es in der Mission letztlich. Gott ist keinem Menschen fern. Keinem. Gott ist keinem Menschen fern. Amen.